Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Anwurf, eurem Handball-Talk auf Sport 1. Mein Name ist Sebastian Müllnow und ja, wir sind jetzt wieder zusammen hier eine Woche, nachdem unsere letzte Aufgabe vergangen ist, der Blick auf die Frauen-WM. Da wollen wir natürlich auch heute den Blick drauf werfen, natürlich in dieser Folge, aber auch den Blick auf die Aktualität im Handball eingehen, denn dort ist extrem viel passiert in den vergangenen Tagen. Trainerentlassungen, zweierlei, einer jetzt zu aktuell, einer für später. Wir haben überraschende Wechsel, Superstar, der nach in die Bundesliga kommen könnte. Also ganz, ganz viele Themen, über die wir drüber reden müssen. Das meine ich natürlich nicht alleine. Mein Name ist Sebastian und ich begrüße wieder ganz herzlich an meiner Seite, lieben Robin Bulitz. Hallo Robin.
Ja, hallo Sebastian. Nach einem historischen Spieltag sitzen wir ja jetzt hier zusammen, in vielerlei Hinsicht historisch, wobei ich damit natürlich erstmal das Novum meine, der Anzahl an Unentschieden, die wir haben, die ja so selten im Handball generell ist, aber jetzt an diesem Spieltag irgendwie sich absurd gehäuft hat.
Da bin ich absolut bei dir. Also wenn wir das ja insgesamt mal abziehen, haben wir das Unentschieden Erlangen-Stuttgart, Unentschieden Eisenach-Kiel, Göppingen-Melsen unentschieden gespielt, Flensburg-Gummersbach hat unentschieden gespielt und auch Leipzig-Hannover hat unentschieden gespielt. Also hast du in der Tat recht, das waren sehr, sehr viele Unentschieden. Und dennoch, Robin, müssen wir eigentlich mit der größten Überraschung aufmachen, die wir hatten. Und zwar, der TBV Lemgo-Lippe gewinnt mit 34-33 in Berlin und ist an den Füchsen vorbeigezogen.
Ja, ich wollte natürlich nicht direkt mit der Tür ins Haus halten, aber eigentlich brennt es mir natürlich unter den Nägeln. Ich habe es verfolgt und brutal abgefeiert. Nach 2009, ne? Wir reden jetzt von 16 Jahren. Nach 16 Jahren gewinnen die Lemgoer mal wieder in Berlin. Und das mit einer unfassbaren Leistung, 34-33, einem super starken Auftritt, einem starken Konstantin Möstl, einem echt wahnsinnig gut aufspielenden Henrik Wagner auf halb links, einem wie immer diese Saison unfassbar guten Tim Souton und einfach dieser geilen geschlossenen Mannschaftsleistung, dieser Disziplin und ja, unfassbar. Tabellenplatz 4, Füchse überholt, die Füchse gleichzeitig dazu gebracht, die Meisterschaft abzuhaken. Also als Sympathisant des TBV Lemgo-Lippe würde ich sagen, rundum gelungenes Wochenende. Vor allen Dingen, wenn ich mir die Ergebnisse rundherum natürlich dann auch noch angucke.
Ja, definitiv. Also das war wirklich ganz, ganz großes Kino. Du hast ihn doch schon angesprochen, Henrik Wagner. Ich glaube, das war von ihm das beste Spiel auf jeden Fall im Trikot des TBV Lemgo-Lippe, wenn mich nicht alles täuscht, und vielleicht sogar das Beste in den vergangenen Jahren, weil auch in Wetzlar hat er ja nicht so gezündet, war ja irgendwie so nach den Eulen Ludwigshafen, haben wir irgendwie so ein bisschen auf gewartet, dass er irgendwie wieder so stark aufspielt. Und jetzt haben wir eigentlich nochmal wirklich sehen können, was er eigentlich für eine Power besitzt. Ich meine, mit seinen 28 Jahren ist er auch nicht mehr der Jüngste. Aber man hatte irgendwie immer das Gefühl, hey, der kann eigentlich mehr. Und in diesem Spiel hat man es wirklich gesehen, was er mit seiner Masse, mit seiner Größe auch machen kann. Und das war wirklich gerne augenweit. Und ich glaube, auch die Berliner haben nicht damit gerechnet, dass sie sich so schwer tun, ihn zu decken. Aber der hat sich wirklich in so einen Flow reingespielt, wie ich ihn selten habe spielen sehen. Und da war ein ganz, ganz wichtiger Faktor. Du hast es angesprochen, in einem wirklich sehr, sehr engen Spiel, wo es wirklich extrem spitz auf Knopf stand. Aber muss ich sagen, auch die Lemgoer, die haben, auch wenn sie ja bisher vor allem daheim ja gepunktet haben, wirklich auch in dieser schwierig zu überspielten Halle immer den kühlen Kopf bewahrt und immer irgendwie eine Lösung gefunden. Also das ist wirklich, also diese Mannschaft ist wirklich eine Mannschaft, die lebt von diesem Team-Spirit, von dem Florian Kehrmann an der Seitenlinie. Und die spielen einfach total unbekümmert auf. Und das ist extrem spannend zu beobachten.
Total. Also du hast es gerade schon angesprochen, in dieser nicht einfach, in dieser extrem schwer zu bespielenden Halle einen kühlen Kopf bewahrt. Und ich kann mich noch genau daran erinnern, worüber wir uns vor einer Woche unterhalten haben, weil da haben wir uns ja natürlich auch damit auseinandergesetzt, dass der TBV so einen starken Saisonstart hingelegt hat und sind darauf eingegangen, dass der TBV vielleicht das Team in der Liga ist, das am längsten im Kern so zusammenspielt. Und das hat man, finde ich, am Wochenende gegen die Füchse so krass gesehen. Dieses kühle Kopf bewahren, dieses Eingespieltsein. Jeder kennt die Abläufe des anderen. Und wenn dann Henrik Wagner, der ohne Frage ja eine unfassbare Veranlagung hat, den wir ja eigentlich bei den Eulen Ludwigshafen, damals wurde er ja in die Nationalmannschaft berufen und da dachten wir, Henrik Wagner wird das neue Gesicht auf halb links. So, also wir hatten ja die Hoffnung, dass er so richtig einschlägt. Das hat sich dann nie bewahrheitet, aber wenn dann ein Spieler wie er mit so hoch veranlagt dann auch noch so einen Tag erwischt mit dieser geschlossenen Mannschaftsleistung, dann ist es halt möglich, sogar die Füchse Berlin zu schlagen. Und dann sind wir ja an dem Punkt angekommen, was wir immer wieder sagen, weshalb wir die HBL so geil finden und so großartig, weil jeder jeden schlagen kann. Und das ist ja genau dann in diesem Fall eben passiert. Und mit dieser disziplinierten Leistung und dieser Spielidee, die Florian Kerr diesem Team seit Jahren mitgibt, geht das dann da durch. Ja, und Henrik Wagner, klar, unfassbar, ne? 8 Tore gemacht mit einer 80%-Quote,
Ja.
ne? Das muss man auch nochmal sagen. Das ist wie auf der Gegenseite ein Matthias Gitzel normalerweise quotentechnisch unterwegs ist. Und mit diesem unfassbar geilen, entscheidenden Stil kurz vor Ende, wo es dann auf 34-32 geht, fängt er den Ball ab im Angriff der Füchse, die natürlich schnell spielen möchten, schnappt sich den Ball, macht das Tor, 34-32, das ist die Entscheidung, unfassbar.
Ja, ist so. Also muss man einfach wirklich sagen. Und Matthias Gitzel nur 67%, also schon große Formkrise beim Weltstar. Natürlich nur spaßhaft gemeint. Das war wieder, also von ihm auch wieder granatmäßiges Spiel. Das muss man einfach sagen. Und liegt natürlich auch nicht an ihm letztlich, dass sie das Spiel nicht haben gewinnen können. Aber es war einfach wirklich, es war ein Duell, wirklich Top-Spielniveau. Es war spannend, es ging hoch her, es gab schöne Tore, es gab starke Torhüterparaden auf beiden Seiten. Auch Lasse Ludwig, ne? 12 Paraden, 33%. Ich finde, er hat in diesem Jahr nochmal einen extremen Schritt nach vorne gemacht. Also da hat er nochmal wirklich auch nochmal Verantwortung übernommen. Ich finde, er wirkt jetzt auch irgendwie abgezockter, ruhiger. Und das merkt man auch einfach von der Ausstrahlung her. Und das ist natürlich auch eine ganz, ganz wichtige Rolle, zumal ja auch Michailovic nicht dabei gewesen ist, Milosaljev nicht dabei gewesen ist. Und von daher, ja, also das hat Spaß gemacht. Und wie gesagt, die Füchse haben es jetzt abgehakt. Mit 8 Minuspunkten wird es auf jeden Fall schwierig, zumal wenn wir schauen, dass Magdeburg immer noch kein einziges Spiel verloren hat und nur einen einzigen Minuspunkt hat. Ob sie jetzt deswegen nicht mehr Meister werden, muss man mal schauen. Aber eins ist klar, bei 20 ausbleibenden Spielen darfst du wahrscheinlich vielleicht noch einmal verlieren. Und ich glaube, das wird natürlich aufgrund dieser Engen der Liga und auch natürlich den Top-Spielen, die sind auch vor der Brust, haben natürlich extrem schwierig.
Ja, definitiv, ne? Du hast es angesprochen, Magdeburg ist
Ist brutal.
einfach irre unterwegs dort, ne? Mit diesem einen Minuspunkt und dann wird es halt super schwer, ne? Diese Gap noch aufzuholen. Die Füchse, ja, sind nicht so dominant und gefestigt einfach wie letztes Jahr. Dafür war der Saisonstart dann auch einfach zu schwach und natürlich auch nachvollziehbar, ne? Mit diesem Beben, sage ich mal, mit der Entlassung von Jaron Siewert und Stefan Kretschmer und dem hin und her, dann wurde noch die Meisterschale geklaut.
Das kommt auch dazu, ja. Also, das ist schon auch mit Sicherheit für den Verein nicht schön, eine Situation, dass hier die Meisterschale geklaut wird. Das sollte natürlich nicht passieren. Ich hoffe mal, dass sie sie wiederfinden, ne? Also, das finde ich schon noch ein bisschen schade, dass da derjenige da zugegriffen hat, wie das, oder diejenige, wer das auch jetzt mal gewesen ist, aber schon echt krass auf jeden Fall.
Ich finde es schön, dass du hier genderst und
Ja.
die weiblichen Diebe nicht außen vor lässt.
Weißt du nicht? Also, es gibt ja auch Leute, die nutzen das vielleicht als Salatschüssel. Keine Ahnung, ich weiß
Finde
es
ich
nicht.
vollkommen in Ordnung.
Also von daher ist das natürlich für die Füchse extrem bitter, mit der Niederlage, die sie da kassiert haben. Ne, zumal es ja sowieso jetzt auch, ich meine, sie hatten ja vor ein paar Wochen ja sowieso noch diese eine Niederlage, die ihnen auch noch ein bisschen wehgetan hat, bevor es in die Pause ging, wo sie gegen Hamburg verloren haben, auch daheim. Also das sind jetzt so zwei Niederlagen, die du natürlich, wenn du einen Titel gewinnen willst, natürlich dir eigentlich nicht erlauben solltest, weil es natürlich eigentlich sichere Punkte sind, die du eingebongt hast. Aber komm, lass uns auch über die sehr positiven Nachrichten aus Berlin sprechen, die am Montag gekommen sind. Und zwar, Simon Pütlik hat unterschrieben, dass er 2027 zu den Berliner wechseln wird. Von der SG Flensburg-Handewitt hat bis 2030 unterschrieben und auch bestätigt ist, dass die Berliner Dikamem verpflichten wollen.
Ja,
Was ist das
komplett.
bitte für ein kranker Rückraum?
Unfassbar, es ist unfassbar. Oh, das ist so, ja, Nikolai Krikau hat gestern oder heute gesagt, wir könnten das Real
Ja,
Madrid des
genau.
Handballs werden. Es sind die Galaktischen, also hat er schon ein bisschen recht mit. Also, das ist ja Wahnsinn. Also, erstmal Gitzel Pütlik zu vereinen unter Krikau, versteht sich, ne?
Ja.
Die ja zusammen ja,
Gott
mit
gespielt
ihm,
haben.
sage ich mal, in diese Weltspitze vorgerückt sind bei GOG und überhaupt die Bühne des Welthandballs, sage ich mal, betreten haben unter seinen Fittichen, das wieder zu vereinen, ist natürlich gigantisch, ne? Und Gitzel und Krickau sind natürlich dann auch ausschlaggebend dafür, dass Pütlik das macht, ne? Weil er hatte ja in Flensburg bis 2030 verlängert. Eben aber mit dieser Option da rauszugehen, es wird ja, glaube ich, kolportiert, eine Dreiviertelmillion, also 750.000 Ablöse, so wie ich das gelesen habe. Ja, aber Dika Mem ist gefühlt ja nochmal ein. Ja, ich weiß nicht. Also eigentlich sind Gitzel und Pütlik, wenn du dir die letzten Jahre die so anguckst, sind das ja fast die größeren, besseren, also besser will ich nicht sagen, aber die größeren Handballer. Aber der Name Dika Mem mit diesem Verein Barcelona, wo er 10 Jahre lang so eine Ära geprägt hat, das ist irgendwie nochmal, finde ich, was anderes für die Bundesliga. Dieser Zugang, das gibt der Bundesliga wirklich. Weißt du, Peres de Vargas ist gekommen, jetzt kommt Dika Mem, Gitzel ist gekommen. Ich finde jetzt, das geht in die richtige Richtung. Lass die Leute nicht mehr irgendwie nach Polen oder nach Veszprém in Ungarn gehen für viel Geld, sondern da, wo der beste Handball gespielt wird, nämlich in der Bundesliga. Und das ist doch mega geil, dass das jetzt klappt und passiert. Und ich finde super, dass die Füchse das so machen.
Ja, also auf jeden Fall. Also man ist ja schon bestätigt, dass er da war im September, um sich das mal anzuschauen in Berlin. Und ich meine, man hört ja auch aus Barcelona immer, dass auch das Geld ein bisschen knapp ist ne, mit den Fußballern in Barcelona, die ja auch immer ihre Probleme haben, gewisse Spielertransfers zu registrieren aufgrund der vorausgehenden Salary Caps und so, mal immer natürlich ein bisschen auch zu sparen. Und ich meine, wenn er wirklich sagt, er möchte wechseln, das wäre natürlich Berlin natürlich extrem spannend. Wobei ich natürlich mich dann fragen würde, wie das klappen würde im Rückraum. Also wenn er auf Mitte spielt, weil ich glaube nicht, dass Gitzel oder Mem sich freiwillig die ganze Zeit auf die Bank setzen wird. Die wollen beide 60 Minuten mit Sicherheit spielen. Das
Gitzel
wäre
wird auf
natürlich.
der Mitte spielen.
Ja, glaube ich auch.
Da ist er der Spieler für.
Ja.
Dika Mem kann nicht auf der Mitte spielen.
Nee, das definitiv nicht.
Ist er nicht der Spieler für und Gitzel ist einfach der Typ Spieler, der genau das kann.
Ja, der auch überragend immer auch Assists liefert. Also, das ist.
Ja,
Also, ich glaube, dass
Assist 1 gegen 1, das
Ja.
ist unfassbar. Und dann müssen Mem und Pütlik nur noch durchbrechen,
Ja, und
wenn Gitzel nicht schon das Tor gemacht hat. Also es ist,
also, ich sag's.
ich kann nicht wissen, was das für eine Saison werden
Ja,
könnte.
ich wollte
Also
es
lass die
gerade
mal in der
sagen.
ersten Saison sich so ein bisschen finden, aber in der zweiten Saison, dann schießen die ja die, also sorry, die schießen doch die Liga kaputt, was die Toranzahl angeht. Kannst du mir doch nicht erzählen.
Das habe ich mir nämlich auch gerade so gedacht. Ich habe mir so gedacht, okay, wie viele Tore wollen die denn werfen? Also, die können ja wirklich, also ich glaube, wenn die drei zusammenspielen würden, dann lehne ich mich jetzt auch weit aus dem Fenster vielleicht, aber für mich wäre es das beste Trio im Rückraum, was ich je gesehen habe. Und das wäre so die letzten 20 Jahre.
Ja, da gehe ich komplett mit dir. Die
Mit Sicherheit.
Kombination aus den dreien ist ja absurd. Also
Ja.
das ist ja eine Zusammenstellung. Du hast Matthias Gitzel, der ein unfassbares 1 gegen 1 hat und ein Tempospiel, das nicht von dieser Welt ist. Dann hast du Dika Mem, der eine ganz andere Komponente in dieses Spiel bringt, nämlich Tore aus 10, 11, 12 Metern.
Ja.
Ja, also der steigt ja hoch, wo er will und schmettert das Ding da rein. Und das macht das Ganze ja erstmal so unberechenbar. Und das ist, sorry, ich
Ich
weiß
weiß nicht,
nicht,
wer
wer
das
das
verteidigen will. Ich habe keine
annähernd
Ahnung.
verteidigen soll. Ganz genau.
Also, wie leicht sehen wir dann mehr Manndeckung in der Bundesliga?
Ja,
Ich habe keine Ahnung.
ich freu mich auf jeden Fall mega drauf, weil wie gesagt, ich sehe ja den THW Kiel auf einem guten Weg, was diese Verjüngungskur, einen Neuaufbau angeht, etc. Was die Füchse sich da jetzt zusammenbauen, ist der Wahnsinn. Magdeburg hat ein Team beisammen, das die nächsten Jahre auch noch in der Weltspitze einfach ja sich keiner Herausforderung stellen muss und das wird dann das ist doch großartig. Also die nächsten 3, 4, 5, 6 Jahre ist ja der Meisterschaftskampf in der HBL und aber gleichzeitig ja dann auch der Kampf um die Champions League
Ja.
nur spannend und komplett in deutscher Hand.
Ja. Und ich sage auch, wie es ist, wenn Mem wirklich in die Bundesliga kommt, dann braucht die Bundesliga 3 feste Startplätze für die Champions League. Anders kannst du nicht anders ablehnen. Also bei der geballten Qualität an Weltklasse-Spielern kannst du nicht riskieren, dass wenn jetzt, keine Ahnung, durch irgendwelche unglückliche Zufall Berlin Dritter wird, dass du weder Gitzel noch Pütlik noch Mem in der Champions League hast. Das würde der Liga oder des Wettbewerbs extrem, extrem schaden einfach.
Ja. Das würde gar keinen Sinn machen und dann würde die ERF, die ERF dann auch schlichtweg einsehen, bin ich mir zu 100% sicher. Und vor allen Dingen ist der Wechsel von Dika Mem, Perez de Vargas, was die Füchse da machen, wie sich Magdeburg präsentiert, das sind einfach geile Signale für weitere Spieler natürlich auch. Ne? Ja, das darfst du nicht vergessen. Also ich finde, da könnte man richtig, richtig, richtig Kapital und Profit rausschlagen und da nochmal richtig die nächsten 5 bis 10 Jahre richtige Festspiele in der HBL einläuten und eine Position, an der kaum gerüttelt werden kann, die gefühlt nicht gestärkt werden muss, der HBL als stärkste Liga, könnte man aber nochmal 2, 3 Level höher heben. So, und das ist doch mega. Das finde ich großartig.
Ja, da bin ich absolut bei dir. Also ich glaube, das wird auf jeden Fall richtig, richtig spannend werden. Die Hallen werden, glaube ich, nochmal richtig ausverkauft sein. Das ist jetzt gerade ein bisschen schwierig, was ich so mitbekommen habe. Aber wenn es wirklich passiert, dann ist, glaube ich, jedes Auswärtsspiel der Berliner mit Sicherheit ausverkauft. Weil, hallo, Mem, Gitzel, Pütlik in einem Team, welcher Handballfan will denn da nicht zuschauen? Also von daher hoffe ich, dass man das auf jeden Fall nutzen kann zum eigenen Vorteil. Und dann bin mal gespannt, wie das werden wird, ob das wirklich fix werden wird. Da soll ich auch bald, glaube ich, eine Entscheidung fällen bei Mem. Vielleicht kann ja auch Pütlik sogar schon ein Jahr früher kommen aus Flensburg. Das werden wir mit Sicherheit dann genau beobachten. Ich würde jetzt die kurze Pause machen, einmal durchschnaufen und dann Robin Martini auf jeden Fall noch über die Flensburger natürlich reden, die natürlich jetzt diesen Verlust verkraften müssen, aber das vielleicht mehr hier bei Animal Talk auf Sport1. Ja, und sind wir zurück und wollen natürlich, wenn wir auf das Positive für die Berliner geschaut haben, die sich natürlich darüber freuen, dass sie so einen Weltklasse-Spieler wie Simon Pütlik bekommen, durch auch mal auf die SG Flensburg-Handewitt zu sprechen kommen, Robin. Für sie ist der nächste schwere Verlust, nachdem ja auch Lukas Jörgensen den Verein im Sommer verlassen wird. Ihr kennt Robin Tönnissen, ist ja auch nur eine Übergangslösung, die man hat auf der rückkommenrechten Position. Also man hat irgendwie so ein bisschen den Eindruck, die Flensburger sind so in einem Umbruch und verlieren jetzt aber 2 wichtige Leute. Und das sieht natürlich auch gerade in diesem engen Kampf, der da oben ist um diese Topplätze, alles andere als gut aus, weil es natürlich 2 wirklich elementare Säulen ja eigentlich sein sollen, zumal auch Johannes Golle ja auch noch weggeht. Also das ist jetzt ein echt schwieriger Einschnitt für die SG.
Absolut, ne? Mit Johannes Goller totale Identifikationsfigur verloren, Kapitän in Flensburg, Kapitän der Nationalmannschaft, Abwehrchef, das darfst du auch nicht vergessen, Simon Pütlik, hat man jetzt schon mal so ein bisschen, beziehungsweise aufgrund seiner etwas längeren, langen Verletzungen einen Geschmack bekommen, wie es ist, wenn er fehlt, wenn er nicht da ist. Ich glaube, dass man da irgendwie dann schon Lehren draus ziehen kann, sage ich mal. Aber ja, es hat schon irgendwie ein Geschmäckle, finde ich. Ne? Dass Golla, Jörgensen, Pütlik gehen, dass man Krikau da vor die Tür gesetzt hat. Also das, ich weiß nicht, in Flensburg war irgendwie nicht alles so reibungslos und sauber, wie man es viele Jahre kannte, finde ich. Und irgendwas geht da scheinbar mit, was nicht so ganz dazu führt, dass sich alle Leute immer rundum wohlfühlen da. Und das habe ich das Gefühl, dass das den Flensburger nicht so ganz in die Karten spielt. Und da muss man schleunigst rauskommen, habe ich das Gefühl so, um sich die Chancen zu bewahren, natürlich auch weiterhin Spieler wie Pütlik und Co. trotzdem locken und an die Förde holen zu können. So.
Natürlich. Ja, also ich meine natürlich, man klar natürlich mit Krigic natürlich einen ganz wichtigen Transfer getätigt. Brutal, wie er auch wieder spielt in Flensburg. Also der knüpft da nahtlos an das an, was er auch in Eisenach gezeigt hat. Aber ich bin da bei dir, also der ist irgendwie was verloren gegangen. Ich kann es auch nicht so ganz greifen, also ich meine, früher war es ja wirklich so eine Wohlfühloase, wo alle Dänen, Schweden und Norweger gefühlt gesagt haben, ja, hier will ich gerne spielen, hier bleibe ich, hier spiele ich die nächsten 10, 15 Jahre, Aber genau dieses Heimischkeitsgefühl fehlt irgendwie so ein bisschen, so nah an der manchen Familie zu wohnen. Und dann wechselt man jetzt lieber zu anderen Vereinen, wo man sich vielleicht wohler fühlt oder besser aufgehoben fühlt, bessere Chancen vielleicht auch sieht, um natürlich auch internationale Titel zu gewinnen, beziehungsweise Champions League zu spielen. Und ich glaube, das ist natürlich für die Flensburger gerade eine extrem schwierige Phase, ne? Ich finde, der Trainer Alois Pajovic macht das Beste. Also ich finde, er hat die Mannschaft wirklich da versucht, wirklich gut einzustellen und so. Ist natürlich jetzt halt nicht der klangvollste Name auf einer Trainerbank, ne? Darf man jetzt auch nicht vergessen, ohne ihm da was absprechen zu wollen. Definitiv jetzt nicht. Aber da gibt es, glaube ich, vielleicht auch klangvollere Namen, die da auch schon in Flensburg gewesen sind. Und ja, also irgendwie, wie gesagt, da ist irgendwie der Wurm drinne. Ne? Gottfried Zorn ist ja auch schon gegangen und so. Also irgendwie ist da was bei dem Übergang vielleicht auch von Dirk Schmeschke zu Holger Granach als Geschäftsführer irgendwie was andere Herangehensweise, was ja auch legitim ist, anders. Ich meine, jeder Mensch ist unterschiedlich, kann da vielleicht was schiefgegangen sein. Es ist natürlich reines Tappen im Dunkel, aber es ist natürlich in der Tat so, wenn du drei große Säulen mit dem, was ja auch noch passiert, dass Kevin Möller den Verein ja auch noch verlassen möchte, mutmaßlich, um in seine Heimat zurückzukehren. Du hast schon Jim Gottfriedsson verloren. Das sind schon auch Einschnitte, wo man sich auch schon, glaube ich, in Flensburg hinterfragen muss, okay, was müssen wir tun, damit wir wieder solche Top-Leute halten kann? Weil die nächste Frage ist natürlich jetzt, wie lange kann ich einen Emil Jakobsen halten, wenn der sieht, hey, hier gehen irgendwie alle. Was mache ich denn jetzt letztlich? Will ich hier bleiben oder gehe ich lieber auch, keine Ahnung, zu West Brem, zu Barcelona, zu PSG, wo ich gutes Geld verdienen kann und wo mir halt auch garantiert ist, ich spiele und spiele auch Champions League. Und was natürlich jetzt, wenn du diesen Umbruch siehst in der Mannschaft, die natürlich in Flensburg so nicht gegeben ist.
Ja, definitiv. Also das wird spannend zu beobachten sein, was in Flensburg passiert. Sie sind ja dazu gezwungen, halt
Ja.
einen Wandel einzuleiten, haben das mit dem Transfer von Grgic natürlich, also bestmöglich, sage ich mal, schon eingeleitet. Ne? Also dieser Transfer von Grgic, die Verletzung von Pütlik, dass Grgic sofort in dieser Form einschlägt, seine Tore macht, hat natürlich auch Ausschlag dafür gegeben, dass Pütlik diesen Wechsel gemacht hat, glaube ich. Ne? Also,
Ja.
und um einen Marco Grgic herum kannst du natürlich auch eine schlagkräftige neue Truppe, sage ich mal, wieder aufbauen. Und ich glaube nicht, dass die SG Flensburg-Handewitt, sage ich mal, ihre Strahlkraft verliert und ihre Attraktivität aufgrund einfach dessen, dass sie in den letzten 20 Jahren eben genau, wie du schon gesagt hast, diesen Weg geebnet hat für so viele Topstars aus Dänemark, Schweden, Norwegen. Also das ist einfach immer noch eine viel zu gute Adresse. Und wir brauchen ja nicht desto drüber reden. Ne? Also die SG Flensburg-Handewitt steht mit 23 zu 5 Punkten auf dem zweiten Tabellenplatz und spielt eine großartige Saison. Ne? Auch wenn sie jetzt jüngst gegen Gummersbach einen Punkt haben liegen lassen, möchte ich mal sagen, ist es wirklich gut, was Flensburg liefert.
Ja, die haben sich wirklich reingefightet. Ich glaube, so kann man es, glaube ich,
Total.
ganz gut zusammenfassen. Also wirklich, wirklich hart reingefightet, haben da gute Leistungen gezeigt. Der Sieg natürlich gegen Kiel beispielsweise, gut, dass du gegen Magdeburg in der Form nicht gewinnen konntest, ist, glaube ich, das sei ihnen verziehen. Dafür ist, wie Magdeburg gerade so einfach spielt, brutal schwierig. Und du hast in Melsungen gewonnen, du hast ein tolles Matchup geliefert gegen die Gummersbacher, wo Grgic mit 13 Toren wieder absolut überragend gewesen ist. Und es ist ja auch so, du hast ja auch schon ein, zwei Spieler geholt. Ne? Erik Mint darf man ja beispielsweise auch nicht vergessen, der mit Sicherheit auf der Rückraum-Mitte-Position nochmal richtig für Schwung sorgen kann. Den Emil Bergholt, der Kreisläufer, der ja kommen wird, ist eine extrem spannende Personalie, zwar noch ein bisschen unerkannt oder beziehungsweise ne, unerfahren, beziehungsweise noch nicht in Deutschland so bekannt, wie es vielleicht in Dänemark der Fall ist, aber trotzdem jemand, der da Potenzial besitzt, der bei Skjern eine gute Rolle gespielt hat. Also von daher ist das schon noch was, was passieren kann, aber ist natürlich klar, wirft gerade so ein bisschen so ein ja, bisschen in den Schatten auf so eine wirklich eigentlich gute Saison, die man gespielt hat, ne? Du hast angesprochen, 5 Minuspunkte, man ist auf Platz 2, man ist voll drinne im Rennen ja, Meisterschaft, Champions League. Also von daher sollte man sich da überhaupt nicht grämen oder so. Aber natürlich klar, ich meine, sowas ist natürlich ein einschneidendes Erlebnis und das tut natürlich dann auch weh, hat man ja auch rausgehört aus den Statements und so. Aber ich denke, wenn sie so weiterhin begeisternden Handball spielen und dann noch Luka Witzke zurückkommt, der ja jetzt ja leider verletzt ist erstmal wieder für ein paar Wochen und auch die EM deswegen verpassen wird, glaube ich, ist das trotzdem eine Mannschaft, die auf jeden Fall wenig außer Acht lassen können, zumal ja auch Thilo Knutsen, finde ich, auch schon echt gute Ansätze gezeigt hat, der Youngster.
Pauschal. Also, da ist was irgendwie nicht ganz koscher und ein bisschen was im Magen, aber es ist noch nicht so, dass man irgendwie annähernd von einer Krise sprechen könnte. Und ich sehe es auch nicht, dass die SG Flensburg-Handewitt das nicht schafft, das in die richtigen Wege zu leiten und da gestärkt daraus hervorzugehen und weiterhin um Meisterschaft, Champions League und Co. mitspielen zu können.
Ja,
Und am
definitiv.
Ende gewinnen sie eh wieder die Europa League.
Mutmaßlich. Den würde ich jetzt nicht großartig widersprechen wollen. Aber dann lass uns doch, Robin, lass uns doch zum dem Team kommen, was ja einfach nie aufzuhalten ist in diesem Jahr. Muss man einfach ganz, ganz klar so sagen. Die SC Magdeburg 25:1 Punkte am Wochenende klar über den Wind hinweggefegt, 36:21. Also dem Aufsteiger wirklich gar keine Chance gelassen. Und ich weiß gar nicht, was man noch um diese Mannschaft sagen soll, aber sie ist so brutal gut. Matej Mandic hat sich super eingefügt. Sergej Hernandez 16 Paraden, 44% Quote. Mandic 5 Paraden, 83% Quote. Klar, nur ein paar, ein bisschen weniger gespielt, aber es ist brutal, was sie einfach an Qualität haben.
Ja, es ist richtig unfassbar gut. Ne? Also guck dir das einfach nur mal an. Du hast da irgendwie, ne, Elver Orn Jönsson, finde ich, hat sich mega gut eingefügt in
Ja.
das Team auch. Albin Lagergren jetzt gegen Minden zwar nicht gespielt, aber ich finde super Ergänzung zu Kai Smits geworden, der ja, ne, bei der SC Magdeburg damals, bevor das alles losging mit seiner Herzmuskelentzündung, auch gut unterwegs war und ein wiedererstarkter Oma Ingi Magnusson, der irgendwie so einen Durchhänger hatte letzte Saison, finde ich irgendwie.
Ja.
Aber jetzt greift da wieder alles ineinander, ne? Und dann hast du aber halt auch noch einfach irgendwie einen Felix Klar dazu gewonnen, so letzte Saison ist er dazu gestoßen, glaube ich, ne? Und die Tiefe dieses Kaders, wenn da alle fit sind, das ist unfassbar einfach. Auch diese Eingespieltheit, ne, die, ne, hatten wir bei Lemgo schon drüber gesprochen, die ist hier in Magdeburg natürlich auch sehr weit fortgeschritten, weil immer Spieler sehr klug integriert werden, sage ich mal, die zum Spielprofil passen. Und ich habe es ja schon ganz häufig gesagt, ich liebe einfach diese Art und Weise, wie Magdeburg Handball spielt, dieses 120% immer auf die Abwehr machen, immer dieses 1 gegen 1, dieses Kräftezehrende, was an so unfassbar an die Substanz geht, diese Spielweise von Gisli Christiansson, von Magnusson, von Lagergren, das finde ich ja, das liebe ich ja einfach. Ne? Also finde ich ja 10-mal geiler als ich ziehe einen Wechsel an und schieße aus 11 Metern, weil ich einen Huf im Arm habe und das Ding einfach da reinschweißen kann, sondern die Jungs spielen und kämpfen und arbeiten ja wirklich an. Das ist ja auch die Idee und genau das, was sich Bennett Wiegert zum Beispiel ja vorstellt. Ne? Also die Handschrift ist ja unverkennbar dort und das macht einfach nur Bock und Spaß, dazu zu gucken. Wobei mein Highlight tatsächlich im Spiel gegen Minden nicht von Magdeburger Seite kam, sondern da haben die Minden dafür gesorgt, nämlich als sie ihrem 17-jährigen Torwart zum jüngsten Debütanten der Bundesliga gemacht haben. Das war eine geile Szene, finde ich, als er sich dann 7 Meter um die Ohren zimmern lassen durfte von
Ja.
Magnusson.
Ja, aber ich glaube, gegen Magnusson, glaube ich, bist du als Torhüter häufig auf einer verlorenen Position beim 7
Aber
Meter.
stell dir vor, der hält das Ding, dann feiern
Ja.
die das doch, als ob die das Spiel gewonnen hätten.
Das stimmt doch auf jeden Fall,
Ja.
das stimmt.
Aber ja, Magdeburg unfassbar, ne? Brauchen wir auch nicht drüber reden. Also Champions League, ne, haben wir ja vor einer Woche schon drüber gesprochen. Was ist das für eine Ausbeute? Ne? Also will ich die Füchse jetzt gar nicht hinten anstellen, aber Magdeburg ja genauso. Ey, ungeschlagen alles gewonnen. Hä? Wo kommt denn das jetzt auf einmal auch noch her, dass man gar nicht mehr verliert, auch in der Champions League?
Es ist so brutal.
So krass.
Ja, und weißt du, dann siehst du dann auch, ne, wo dann Wiegert siehst, wo sagt, ja, jetzt müssen wir natürlich mal schauen, ne, die rüsten auf, wie wir da jetzt mit umgehen, denke ich mir so, Alter, du hast einen so geilen Kader da zusammenstehen. Ich glaube, der Großteil der Spieler ist auch extrem noch lange gebunden. Dann holst du dir jetzt für den als Abgang, weil er jetzt Tim Horn seine Karriere beendet, holst dir einfach einen Oscar Wind von GOG dazu, der auch, finde ich, extrem ein spannender Spieler ist, der echt wirklich auch Potenzial besitzt. Du hast einen Sebastian Bartholdt beispielsweise noch dazu geholt gehabt. Alter, wie krass geil kann dein Kader eigentlich bitte sein? Natürlich, klar, du verlierst Sergej Hernández im Sommer, okay. Ja, aber ich meine, du hast immer noch Matej Mandic, der halt immer noch 23 Jahre ist und schon brutal sich zu gut zurechtfindet in der Bundesliga. Ein Partner, der da wahrscheinlich mit Sicherheit wieder fit wird. Das ist so krass, was du da an Potenzial hast, was du da für gute Spieler einfach mit dabei hast. Das ist schon echt. Wow. Nur mal einfach sagen, es ist einfach wow, was da an Potenzial einfach dabei ist. Und ja, schon krass.
Ja, ich total. Also, ne, das, was in Berlin passiert, wird beobachtet und da wird natürlich dann auch in Magdeburg die Kaderplanung vorangetrieben und ich bin mir zu 100% sicher, dass sie da auch wieder kluge Entscheidungen treffen werden und auch da noch vielleicht der ein oder andere Spieler, der uns richtig viel Spaß machen wird, die Magdeburger gegebenenfalls noch verstärken wird. Und das zahlt dann auch wieder nur auf das ein, was ich gesagt habe, nämlich, dass einfach die nächsten Jahre in der Bundesliga mega werden.
Ja, auf jeden Fall. Also das wird mit Sicherheit extrem spannend. Natürlich, klar, die Magdeburger haben noch ein bisschen Aufgaben zu erledigen, ne? Wie es geht weiter mit Christian O'Sullivan, was mit Oskar Bergendahl, auch da läuft ja auch die Verträge noch auch nach der Saison, aber wie gesagt, der Kader ist, also wenn wir eins wissen von SC Magdeburg, die finden Leute und können sie davon überzeugen, nach Magdeburg zu bekommen, das muss man einfach sagen, das macht Bennett Wiegert einfach überragend, Jahr für Jahr, wie er da immer wieder ein fähiges Team zusammenstellen kann und wir sehen es ja auch dieses Jahr, also wie gesagt, wer will dieses Team mit Tom's Team stoppen? Also ich sehe es jetzt bisher noch nicht. Die können sich fast eigentlich nur selber schlagen, wenn die mal keinen guten Tag haben. Also das ist ja brutal. Also wenn ich mir jetzt überlege, die haben jetzt nach 13 Spielen in der Bundesliga 343 Gegentore kassiert. Das ist mit Schiller mit die Abstand beste Defensive in der gesamten Liga. Nur Lemgo hat auch noch, also Lemgo hat 378 mit einem Spiel mehr. Also da sind sie auch noch nah dran, definitiv. Aber das musste ja wirklich überlegen dafür, dass sie ja nicht diese überragenden 2-Meter-Hüden da im Innenblock haben, sondern viele 1-gegen-1-Situationen und viele gute Spieler eigentlich, ist das schon echt richtig stark, was sie dort immer wieder in die Abwehr hinstellen und den Torhüter-Duo, glaube ich, müssen wir so nicht drüber reden, ist einfach, ja, einfach top besetzt und man merkt es ihnen einfach an. Die sind einfach, die haben so ein Selbstvertrauen. Ich glaube, die könnten auch mit 10 zurücklegen, die würden dieses Spiel wahrscheinlich trotzdem irgendwie noch gedreht bekommen. Also Vertrauen verliert man die Mannschaft einfach nicht.
Du hast ihn gerade angesprochen und er wird viel zu selten erwähnt in dem ganzen Zusammenhang und du hast vollkommen recht. Also wenn Christian O'Sullivan aufhört, dann werden die ihm in Magdeburg ein Denkmal bauen.
Ja, ne? Weil ganz fett vor Stadion.
Was der in den letzten 10 Jahren gefühlt da in der Abwehr veranstaltet, das ist ja, also das ist unfassbar. Dieses Abwehrverständnis, also ein Verständnis fürs Abwehrspiel zu haben, wie er das sucht seinesgleichen weltweit, ja, meiner Meinung nach. Und das noch in dem Alter, auf dem Niveau, das nötigt mir absolut höchsten Respekt ab. Und ich finde, es ist, Das wird viel zu selten einfach gewürdigt, was er da leistet.
Ja, absolut. Also das muss man einfach sagen. Ne? Auch Oskar Bergendahl oder aber auch eine Magnus Saugstrup. Also das sind solche Leute, die so ein Verständnis dafür haben, wie sie sich hinstellen müssen, wie sie die Gegner annehmen müssen. Das ist ganz, ganz große Handballkunst. Das muss man einfach
sagen. Magnus Saugstrup, habe ich ja letzte Woche schon gesagt, ist für mich der beste Abwehrspieler der Welt.
Ja, definitiv. Definitiv. Ja, dann würde ich sagen, Robert, machen wir eine kurze Pause, atmen mal kurz durch und müssen über ein paar weitere Themen natürlich drüber reden. Natürlich müssen wir einen Blick werfen nach Hannover, was dort passiert ist. Aber dazu gleich mehr hier bei Hand auf einem Handball-Talk auf Sport1. Ja, jetzt sind wir zurück und wollen natürlich drüber reden, was noch so passiert ist in der Bundesliga. Wenn wir uns die Tabelle anschauen, wir haben schon gewähnt, THW Kiel, Robin mit 21-7, auch weiter mit da oben mit dabei. Das Unentschieden gegen Eisenach hätte aber nicht sein müssen, meiner Meinung nach. Also da waren sie ein bisschen schludrig, fand ich, wie sie umgegangen sind mit ihren Chancen.
Ja, total. Also das war auch garantiert nicht in der Art und Weise eingeplant. Klar, schwierig, immer in Eisenach zu spielen. Hitzige Atmosphäre, sind schon ganz andere irgendwie gestolpert auch und gefallen. Also jetzt ist man gestolpert, nicht gefallen in dem Sinne. Ja, okay, ich habe selber gemerkt. Aber das war nicht so der THW Kiel der letzten Wochen beziehungsweise dieser Saison, weil eigentlich waren sie auf dem Niveau und dem Weg angekommen, dass sie genau solche Spiele ziehen.
Ja, Ist so. Und
Das.
das haben sie in diesem Fall irgendwie nicht so hinbekommen. Tote Leistung war nicht so da in dem Maße, wie man es hätte erwarten können. Viele Fehlwürfe mit dabei letztlich, ne? 23 Stück, das ist dann natürlich auch einfach viel zu viel, um da zu gewinnen. Und da muss man einfach sagen, Eisenach hat es gut gemacht. Das Speakage hinten drin war richtig gut aufgelegt. 16 Paraden, also der hatte wirklich vielleicht mit seinem besten Spiel im Trikot dem THSV. Also muss man wirklich sagen, die haben gefightet, sie haben Gas gegeben und haben sie am Ende diesen Punkt absolut verdient. Tut ihnen natürlich auch gut, natürlich gerade in der Situation. Ne? Ich meine, mit 11 und 7 sind sie echt gut da. Mal einfach ihnen einfach jetzt auch knallhart mal zu lassen, dass sie sich da wirklich ein bisschen rausgefightet haben aus der Abstiegsregion. Wer und da wirklich bisher so ein bisschen auch, ja, ein bisschen schon mit Abstand runterschauen können auf Plätze 17 und 18. Also da kann man wirklich nur sagen, dass auch da es bisher sehr, sehr gut läuft und vielleicht sogar ein bisschen besser als erwartet. Also da kriegt Sebastian Hinze da wirklich aktuell das Beste aus der Mannschaft raus und das kann man, glaube ich, auf jeden Fall mal auch positiv dort hervorheben.
Ja, total. Ich glaube, dass mit dem Abgang von Marco Grigic die Alarmglocken da geschrillt hatten und man echt schon eher gegen den Abstieg geplant hatte, da zu kämpfen. Und jetzt hat man sich echt diesen Puffer, echt einen guten Puffer erarbeitet. Das sind immerhin 6 Punkte, ne? Auf die Abstiegsplätze und so ein Punkt gegen Kiel ist es dann am Ende. Das klingt zwar komisch, aber wenn du so einen Punkt dann am Ende hast, den holt Leipzig, Wetzlar, Minden, BHC im Zweifel nicht, ne?
Genau, so sieht's aus. Deswegen kann der Punkt durchaus richtig Gold wert sein.
Ja.
Wie gesagt, jetzt Platz 13. Das sieht ganz in Ordnung aus. Wie gesagt, noch kein Ruhekissen, aber man ist zumindest auf einem guten Wege und hat mit den unteren Rängen erstmal jetzt nicht allzu viel zu tun. Ne? Wie gesagt, 3 Spiele Vorsprung, wenn man 3 Niederlagen kassieren und 3 unten gewonnen werden würde. Was ich aber viel spannender finde, Robin, wir müssen auf Platz 11 reden. Da steht ja die TSV Hannover Burgdorf. 12:16, noch nicht ihre Saison, haben sie jetzt zuletzt ein bisschen gefangen, wie ich fand. Aber jetzt kam die Meldung, dass sich Christian Prokop und die TSV Hannover Burgdorf einvernehmlich getrennt haben. Zum Ende der Saison gehen die Wege auseinander. Das heißt, es gibt keine Vertragsverlängerung. Und da muss ich schon sagen, das kommt jetzt für mich ein bisschen sehr, sehr überraschend, weil klar, natürlich, es lief jetzt nicht alles rund, definitiv, aber damit hätte ich jetzt trotzdem nicht unbedingt gewartet.
Ja, ich hätte vor allen Dingen mich in dieser Situation irgendwie, ne, du hast es gesagt, der Trend zeigt dir jetzt wieder nach oben, nach einem komplett verkorksten Saisonstart. Da brauchen wir nicht drüber reden. Aber jetzt haben sie 6 Punkte aus den letzten 4 Spielen geholt. Und also ich hätte verstanden, wenn man sich von Christian Prokop nach diesem katastrophalen Saisonstart sofort trennt. Aber diese Ankündigung in angeblich gegenseitigem Einvernehmen zum Saisonende die Zusammenarbeit zu beenden. Das erschließt sich mir irgendwie nicht ganz, weil entweder setzt du jetzt ein Signal und reißt die Saison noch rum, weil jetzt, das ist doch so, ja komm, dann spielen wir diese Saison so mit halbem Hintern irgendwie zu Ende und lassen uns da irgendwie einlullen und trudeln da irgendwie zwischen Position 9 bis 14 irgendwo ein. Aber mitnehmen können wir daraus auch nicht wirklich viel. Also es gefühlt jetzt ja schon, durch diese Entscheidung habe ich das Gefühl und diesen Saisonstart, eine verschenkte Saison für Hannover.
Ja, auf jeden Fall. Also da bin ich auch absolut bei dir. Also ich verstehe es auch nicht, zumal ja auch Prokop jetzt ja auch danach bei den Spielen, was sie hatten, noch so ein bisschen angedeutet hat, dass es jetzt nicht so einvernehmlich war, wie es letztlich gesagt worden ist, ja auch wie es in der Mitteilung letztlich hieß. Und ja, es bleibt irgendwie auch was mit dabei, dass da irgendwie was vielleicht auch dann. Ja, einfach, wo man gesagt hat, okay, aus Hannover Sicht, wir möchten einen anderen Weg gehen, aber dann, wie gesagt, warum erst zum Saisonende und nicht jetzt schon? Man hätte ja auch überlegen können, vielleicht, okay, kann man vielleicht im Winter, in der Winterpause nach jemandem schauen, wo man jemanden findet, weil ich meine, du musst ja jetzt überlegen, okay, wer ist jetzt auf dem Markt verfügbar, der mich besser macht als TSV Hannover Burgdorf? So, und theoretisch gesehen kannst du ja eigentlich so eine Entscheidung ja nur treffen, wenn du sagst, okay, hey, ich habe jetzt schon jemanden in der Hinterhand, wo ich weiß, ey, der wird uns nochmal besser machen. So, ob sie das jetzt haben, wissen wir natürlich nicht, ist natürlich eine reine Spekulation, aber ich finde, jetzt machst du natürlich so ein bisschen auch so ein unnötiges so ein Fass auf, weil natürlich nach jedem Spiel, wenn es jetzt nicht läuft, jedes Mal wieder 3, 4 Spiele in Folge verloren werden, kommen halt wieder die Fragen halt auf, sollte man nicht Burgdorf jetzt schon entlassen, schon jetzt den Schnitt nehmen und vielleicht nochmal gucken, dass wir Saison irgendwie gerissen bekommen. Dann müssen wir auch sagen, mit 12:16, da wird wahrscheinlich nicht mehr allzu viel nach oben gehen, wenn man jetzt da nicht irgendwie noch irgendwie mal 10 Spiele in Folge gewinnt und dann mal auch Teams vor sich schlägt. So wird es dann wahrscheinlich irgendwie dann vielleicht Mittelfeldplatz, oberes Mittelfeld vielleicht noch. Aber letztlich ist es ja für die Ambitionen, die Hannover jetzt auch entwickelt hat in der letzten Saison, und auch natürlich, die man noch ausstrahlen möchte nach außen, jetzt nicht so, wo ich sage, das ist jetzt das Zeichen, dass man den nächsten Schritt machen möchte.
Ja, total. Also witzig, dass du es ansprichst, weil mein erster Gedanke war auch, ich bin gespannt, ob die jetzt nicht, also ob Prokop diese Saison wirklich zu Ende spielen wird, wenn da nicht nochmal
Ja.
eine Negativserie kommt. Und dann wird es gefährlich für Hannover unter einem anderen Gesichtspunkt, weil da schon das Tafelsilber auch im Regal steht, und zwar in Person von Renas Uschins und Justus Fischer. Wenn die jetzt zum Beispiel
Ja.
sagen, boah, wir haben mit Prokop gerne zusammengearbeitet, der hat uns in die Nationalmannschaft gebracht, der hat uns zu dem gemacht, was wir jetzt sind, nämlich gestandene Nationalspieler. Boah, und dem Transferagilität, die jetzt gerade in der Bundesliga herrscht, weiß ich nicht, ob da in Hannover das nicht zu einem ziemlichen Beben führen könnte. Also da wird Sven-Sören Kristoffersen einiges zu koordinieren, moderieren haben und sicherlich kein ruhiges Weihnachtsfest haben und auch bis zum Ende der Saison einiges zu tun haben, glaube ich.
Ja, da bin ich absolut bei dir. Also das glaube, das wird jetzt ja mit Sicherheit jetzt sehr, sehr spannend zu beobachten sein. Wie gesagt, ich glaube, dass man vielleicht schon einen Plan B hat, deswegen man sich zu dem Schluss gekommen ist. Und es wirkt ja jetzt, also wie gesagt, Prokop hat es ja jetzt nicht so gesagt, dass er das nicht mit einverstanden ist, aber seine Zitate waren schon so ein bisschen so, ja, also so richtig einvernehmlich war es jetzt nicht. Er hat gesagt, natürlich kann sich jeder seine Meinung dazu bilden. Es ist schade, dass der wirklich nicht weitergeht in Hannover. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht, aber so ist der Sport und weiter geht's. Hört sich jetzt für mich nicht so an, wo ich sage, okay, der ist da jetzt 100% konform mit. Also, ja. Und ich meine, wenn auch Kristoffersen auch sich auf deine Angaben dazu nicht äußern wollte, kann halt vielleicht natürlich auch ein Zeichen halt sein, dass man da vielleicht gewisse Dinge noch erstmal noch nicht kommunizieren will und vielleicht auch kritische Nachfragen so ein bisschen aus dem Weg gehen soll. Deswegen, wir werden es mal natürlich genau beobachten müssen, wie es dort letztlich weitergeht. Aber natürlich für Hannover ist es natürlich jetzt, sie brauchen jetzt dringend ein positives Zeichen. Also der neue Mann sollte möglichst schnell irgendwie gefunden sein oder vielleicht ist er auch schon gefunden, wie gesagt, kann ja möglich sein. Und das auch möglichst kommunizieren, damit dann natürlich auch deine Topstars auch wissen, okay, hey, wie geht's weiter? Wer ist der neue starke Mann? Ist das jemand, mit dem ich so gut zusammenarbeiten kann? Weil das sind natürlich jetzt die ganz wichtigen Entscheidungen, wo natürlich jetzt die Spieler so nach und nach Gedanken machen, okay, hey, wie möchte ich nächstes Jahr spielen? Wie gesagt, in der Handball ist natürlich meist noch ein bisschen vorausschauender gedenken. Wir haben es in Pütlik gesehen, der jetzt für 2027 unterschrieben hat, weil er die Ausstiegsklausel hat. Natürlich trotzdem prinzipiell ist natürlich jetzt so eine Phase, wo du halt merkst, okay, ne, eigentlich so viel sportlich geht jetzt nicht mehr so viel. Wir werden wahrscheinlich irgendwie im Mittelfeld landen. Muss ich mir natürlich jetzt schon Gedanken machen, okay, hey, wo geht denn der Weg von den Recken hin? Gehen wir weiter nach oben? Werden wir weiter im Mittelfeld bleiben? Weil natürlich auch Fischer und Uschitz mit Sicherheit auch darauf europäisch spielen wollen. Und wir wissen ja, dass das Interesse von den einigen Top-Teams aus Deutschland da sehr, sehr groß ist, diese Spieler zu verpflichten.
Ja, absolut. Also spannend zu beobachten, was in Hannover dann, wie es in Hannover weitergeht, und wie sie ja diese doch dann jetzt unruhigen Zeiten, die sie sich natürlich auch selber eingebrockt haben mit diesem katastrophalen Saisonstart,
Klar.
überstehen werden.
Aber lass uns doch zum Gegner vom Sonntag kommen, Robin. Der SC DRFK Leipzig, Punkt geholt, für die Leipziger extrem wichtig, nach einer extrem schwierigen Phase, denn was natürlich auch noch dazu kommt, Trainer ist entlassen worden, Raúl Alonso musste schon nach kürzester Zeit gehen, war jetzt dann der erste Trainerwechsel in der laufenden Saison und Frank Carstens ist zurückgekommen, war ja eigentlich in den USA, in Los Angeles. Den Posten jetzt Morten Olsen übernommen und er kam jetzt zurück in die
Wollte ich gerade
Bundesliga.
sagen, da ist ein ehemaliger Hannoveraner
Ja.
nämlich Coach geworden.
Genau, also so schließt sich der Kreis Leipzig-Hannover. Also ganz, ganz, ganz spannend. Wie gesagt, jetzt Punkt geholt für Frank Carstens, mit Sicherheit auch gerade gegen Hannover, glaube ich, ganz wichtig. Aber das wird natürlich trotzdem für ihn jetzt natürlich eine absolute Mammutaufgabe werden.
Ja, totale Mammutaufgabe, aber super wichtig, direkt im ersten Spiel unter seiner Regie zu punkten, ne? In eigener Halle so die Fans wieder hinter sich bringen, so ein bisschen Euphorie mitnehmen. Immer noch ohne Sieg, ne?
Ja.
Sind die Jungs. Und ja, wird schwierig, ne? Der BAC hat relativ eindrucksvoll und überraschend meiner Meinung nach gegen Hamburg gewonnen.
Auf jeden Fall.
Minden schlägt sich echt nicht schlecht. Leipzig muss sich strecken, ey. Ich glaube, boah, wenn Frank Carstens da jetzt nicht irgendwie Wunder wirken kann, dann ist es für Leipzig einfach so weit, ey.
Ja, also wenn wir jetzt auch die nächsten Spiele anschauen, ne? Auswärts in Stuttgart, daheim gegen Hamburg und dann in Erlangen. Das sind drei Spiele, wo du eigentlich immer punkten musst und auf jeden Fall du mindestens ein, wenn nicht sogar besser, zwei Siege brauchst, um unten rauszukommen.
Ja. Ja, voll.
Weil sonst wird das ein sehr, sehr ungemütliches Weihnachtsfest. Du musst dann noch nach Magdeburg und dann noch daheim gegen die Rhein-Neckar-Löwen. Das sind zwei sehr, sehr unangenehme Aufgaben, denn auch die Löwen spielen bisher, wie ich finde, eine echt gute Saison. Nicht überragend, aber ich finde dafür, dass da viel verändert worden ist, machen sie es echt solide mit 14-14 hier auf Platz 9. Kurz hinter Göpping, die überraschend gut bisher aufspielen, muss ich sagen. Aber ja, also da müssen jetzt aus diesen drei Spielen müssen mindestens 4 Punkte her.
Ja, unbedingt so. Also gerade gegen Stuttgart musst du ein Ausrufezeichen setzen. Erlangen hat zwar einen guten Saisonstart hingelegt, ist jetzt auch wieder so ein bisschen runtergefahren, sage ich mal. Aber Stuttgart und Erlangen sind die Maßstäbe, ne? Also ja. Gegen Hamburg kannst du verlieren, aber gegen Erlangen und Stuttgart müssen mindestens, sage ich mal, 2 beziehungsweise eher 3 Punkte her.
Ja, definitiv. Ja, aber sonst wird's sehr, sehr düster werden. Und da muss man sich, wie gesagt, wir hatten ja schon mal drüber gesprochen in der letzten Folge, also da muss man vielleicht wirklich nochmal überlegen, ob man in der Winterpause sich nochmal nachlegt, wenn da noch ein bisschen irgendwie Geld vorhanden ist, weil, wie gesagt, wenn du die schlechteste Offensive der Liga stellst, dann weißt du, wo es hakt. So, und ich glaube, da muss man vielleicht wirklich nochmal überlegen, ob man da was machen kann. Die Last kann halt nicht nur auf 1-2 Leuten halt liegen, sondern muss man gucken, dass man vielleicht nochmal vielleicht jemanden findet, der unzufrieden ist und oder vielleicht nochmal irgendwie neuen Impuls braucht. Und das brauchen sie, glaube ich, ganz, ganz dringend, weil sonst wird es, glaube ich, sehr eng werden für sie in dieser Saison.
Ja. Ja.
Genau. Dann würde ich sagen, Robin, machen wir jetzt hier den Cut zur Bundesliga, machen eine kurze Pause und schauen dann auf Männernationalmannschaft und natürlich auch auf die Frauen-WM, denn die Frauen, wie gesagt, spielen schon. Die spielen jetzt gerade 20.30 Uhr, gezeigt meine Uhr an, geht jetzt genau los in der Hauptrundengruppe gegen Färöer, das erste Hauptrundenspiel, aber natürlich schauen wir mal, wie sie sich geschlagen haben. Aber dazu vielleicht mehr hier bei Anruf am Handball-Talk auf Sport1. Ja, jetzt sind wir zurück und wollen natürlich jetzt auf die Nationalmannschaften blicken, wollten natürlich vor allem hauptsächlich auf die Frauen gucken, aber heute reingekommen, ganz frisch, kurz vor Aufnahme quasi, der 35er-Kader der deutschen Nationalmannschaft für die EM, 35 Mann sind es, wie gesagt, Robin, sind für dich große Überraschungen mit dabei? Ich glaube, wahrscheinlich der größte Name, der überraschend vielleicht dabei sein könnte, ist Kai Häfner, aber wir wissen es ja, rechts ist auf deutscher Seite ein bisschen dünn besetzt.
Ja, unfassbar dünn besetzt. Deswegen, ich weiß noch, wir haben vor einer Woche darüber gesprochen. Es spielt eine krasse Saison.
Ja.
Und wir haben das Thema Nationalmannschaft tatsächlich mal in den Raum geworfen. Auch wenn Dieter schon ganz klar gesagt hat, wir setzen auf die jungen Wilden und verjüngen uns. Jetzt ist er im 35er-Kader dabei. Als aber ganz klar auch, wie er sagt, Versicherung. So. Und genau so verstehe ich das, glaube ich, auch für den personellen Notfall.
Ja, ich glaube, so muss man es auch, glaube ich, letztlich verstehen. Dass er wirklich, glaube ich, absolut für den Notfall mit dabei ist. Ich meine, wenn du ansonsten drauf schaust, mit dabei auf der Rückkommen-Rechtsposition hast du Christoph Steinhardt, Franz Sempert, Stefan Zeitz, vielleicht ein bisschen überraschend, Robin. Ich meine, ist ein junger Spieler, aber hat gute Anlagen.
Total. Also ich habe jetzt noch nicht genug von ihm gesehen in Eisenach, aber ja, spielt sich natürlich da auch irgendwie in den Vordergrund, in dem Sinne, dass er viel Spielzeit bekommt, sich präsentieren kann und sicherlich auch mit seinen Teil dazu beiträgt, dass Eisenach eben nicht im Abstiegskampf steckt, sondern, wie wir darüber gesprochen haben, da relativ sich im Mittelfeld sicher eingenistet hat, sage ich mal. Ist ein cooles Signal, finde ich, an ihn, ne? Also passt ja einfach, dass passt zu Gislasons Weg der letzten Jahre, dass er einfach mal in diesen 35er-Kader reingeholt wird.
Ja, auf jeden Fall. Also Max Benecke, mit dem teilt er sich ja in Eisenach den Platz. Wäre auch noch jemand natürlich vielleicht für die Nationalmannschaft. Aber aktuell hat er scheinbar Seitz ein bisschen Nase vor. Natürlich Miroš Šluchov, nicht zu vergessen. Und so. Also ansonsten, wie gesagt, sind glaube ich, so von den Namen eigentlich keine großartigen Überraschungen mit dabei, wenn man sich das insgesamt anschaut. Ich meine, Malte Semisch nochmal als 5. Torhüter zu nominieren, ist natürlich ganz spannend, aber wir natürlich seine Chancen natürlich wahrscheinlich sehr relativ gering sehen, aber der ist auch in seinen nimmer jungen Jahren immer noch extrem gut, muss man einfach sagen, also wirklich für die Windner eine absolute Lebensversicherung. Einzig Robin, auf den wir wieder vergebens suchen, ist Tim Souton, aber da wissen wir eigentlich, dass der Zug schon abgefahren ist, wenn wir ganz ehrlich sind.
Ja, also ich glaube, wir werden nie wirklich erfahren, was zwischen Tim Souton und Alfred Gislason da jetzt wirklich ist, weil keiner irgendwie da jetzt großartig auspackt, aber ich glaube, dass die beiden nicht mehr auf einen Zweig kommen.
Ja.
Und Tim Sutor nicht mehr nominiert, geschweige denn ein Spiel überhaupt machen wird. Auch wenn seine Leistung dafür sprechen wird, dass er es tun sollte, muss ich ganz klar sagen. Aber es ist okay. Also, wenn so eine Entscheidung getroffen wird, muss man die akzeptieren, ne? Und ich glaube, dass irgendwie beide damit jetzt auch fein sind, habe ich irgendwie das Gefühl.
Ja, das glaube ich letztlich auch. Also, ich glaube, wie gesagt, Tim hatte mit sicher oder Tim Sutor hatte mit sicher darauf gehofft, dass da vielleicht noch was geht. Aber wie gesagt, jetzt ist es letztlich so, der Zug ist jetzt definitiv abgefahren. Ich meine, es gibt ja auch andere junge Spieler in den Live-TC beispielsweise, finde ich sehr, sehr spannend
Ja.
auf der Position. Also von daher, glaube ich, gibt es da einiges, was wie gesagt beobachten wirst. Wie gesagt, Luka Witz gefehlt. Wir hatten es schon erwähnt gehabt, der verletzt wird auf jeden Fall die EM verpassen. Ja. Genau, also das ist, glaube ich, ein spannendes Team. Hoffentlich möglichst verletzungsfrei, dann auch bis zum EM-Nominierungszeitraum. Wir hatten es ja, glaube ich, letztes Jahr, wo sie, letztes oder vorletztes Jahr, wo dann reihenweise an den Nationalspielern dann verletzungsbedingt aufgefallen sind. Das hoffen wir mal, dass es in diesem Jahr nicht der Fall ist, sondern dass die Jungs möglichst durchspielen können. Aber sie hatten ja einen freien Sommer, also von daher hatten sie genug Regenerationszeit und sind jetzt mittlerweile auch die Belastung, glaube ich, auch da relativ gewohnt.
Absolut.
Genau. Robin, dann lass uns den Blick werfen auf die Frauen-WM. Wir hatten es ja schon kurz angedeutet gehabt. Deutschland spielt daheim in der Frauen-WM. Wie nimmst du es bisher wahr, so rund um das Thema Frauenhandball? Hast du das Gefühl, dass es jetzt mehr geredet wird bei dir in deinem Handball-Bubble oder wie ist so deine Wahrnehmung aktuell zur WM?
Es ist witzig, dass du mir die Frage zum Einstieg stellst, weil ich natürlich in den letzten 2, 3 Wochen es auch aus meiner Handball-Bubble versucht habe rauszutragen, beziehungsweise mal so Köder ausgeworfen habe und geguckt habe, ob die Leute denn was mitbekommen haben, beziehungsweise Bescheid wissen. Und ja, es macht mich ein bisschen, ich muss sagen, es macht mich traurig und entsetzt mich fast ein bisschen. Dass außerhalb meiner Handball-Bubble, muss ich wirklich sagen, 90% der Leute einfach überhaupt wirklich gar nicht wissen, dass Deutschland gerade eine Handball-WM im eigenen Land spielt, der Damen. Und das, ja, macht mir Sorgen. Vor allen Dingen macht mir das Sorgen unter dem Gesichtspunkt, wie die Mädels sich präsentiert haben, weil das war geil
Ja.
bisher in der Vorrunde. Also so souverän. Bei einem großen Turnier habe ich die deutschen Damen in den letzten Jahren noch, also nicht gesehen einfach. So, und das macht Bock. So, und macht Spaß. Gerade dieser Auftritt gegen Serbien im letzten Vorrundenspiel, der war richtig geil. Der war super stark und sehr souverän. Und ich freue mich drauf. Vor allen Dingen freue ich mich jetzt gegen die Färöer drauf, weil die natürlich auch, also das ist für mich neben dem Auftreten der deutschen Nationalmannschaft bisher das Highlight natürlich.
Ja.
Wir freuen uns ja immer wieder über die Färöer, aber dass die jetzt auch so brutal abfeiern, bei der ihre Damen-Nationalmannschaft abfeiern und
Das ist
die
so gut.
Halle da in ein Tollhaus verwandeln, das ist einfach wunderschön.
Ja, also das muss ich sagen, also ich bin wirklich sehr, sehr positiv angetan von den Färöer-Inseln. Also ich meine, ich saß noch, ich weiß es noch, es war, glaube ich, genau, ich hatte noch, ich saß schon drinnen im Presseraum und wir hatten das Spiel nebenbei laufen. Und wir guckten alle so ungläubig immer mehr Richtung Fernseher, wo wir gedacht haben, so was passiert da gerade in Trier? Die Spanier wollen auch nicht wirklich gegen die Färöerinseln verloren, aber letztlich ist genau das passiert. Unglaubliche Überraschung, muss man einfach sagen. Richtig, richtig Spaß gemacht, die Mädels. Und wie gesagt, das ist echt toll zu sehen, dass sie da so mithalten können. Und auch Montenegro haben sie echt lange auch mithalten können. Also das ist schon echt cool zu sehen, dass sie da auch schon so eine Rolle mitspielen können. Hoffentlich war jetzt mal, ich meine, wenn ihr den Podcast hört, werdet ihr schon wissen, dass es gegen Deutschland dann nicht ganz so gut läuft. Aber ich muss sagen, also ich bin auch bei dir. Ich habe die deutsche Mannschaft ja auch ein bisschen begleiten dürfen hier in Stuttgart und muss sagen, dass ich auch hier in Stuttgart das sehr positiv wahrgenommen habe. Also ich finde, diese Mannschaft ist, obwohl ja der Druck da ist, du bist daheim, ne, du möchtest auch entsprechend natürlich weit kommen, du möchtest im Idealfall Halbfinale und vielleicht sogar eine Medaille sammeln. Wirken die extrem gelöst, extrem locker. Ich kenne ja auch den Bundestrainer Markus Gaugisch schon ein bisschen länger, aber ich habe den noch nie so relaxed gesehen. Der ist immer schon ein sehr optimistischer Mensch, das möchte ich jetzt nicht abstreiten, aber ich finde, er ist noch mal nochmal gelöster irgendwie, ne, auch, obwohl der irgendwie auch sein bisschen, dass natürlich auch um seine Zukunft geht, denn wenn er vielleicht nicht das Halbfinale erreicht, könnte es dann vielleicht auch für ihn eng werden als weitere Beschäftigung als Bundestrainer, aber die machen so einen gelösten Eindruck, die haben Bock am Handballspielen und es ist wirklich, es ist eine Lockerheit da, aber trotzdem dann so eine Ernsthaftigkeit, wo sie alle sagen so, ja, wir haben Spaß, aber es zählt trotzdem das, was wir auf der Platte zeigen. Und wenn er halt berichtet, dass die Mädels so extrem wissbegierig sind, auch gerade die Jungen, wie eine Annika Lott beispielsweise, wie eine Viola Leuchter, wie eine Nina Engel, die das überragend bisher spielt für der deutschen Nationalmannschaft. Also muss ich sagen, es macht super viel Spaß, dieser Mannschaft zuzuschauen. Und ich fand es auch super, dass alle drei Spiele entsprechend ausverkauft gewesen sind. Jeweils 5.000 Zuschauer und auch an den anderen Tagen waren die Halle echt gut besucht in Stuttgart. Also für mich war das wirklich perfekte Werbung für den Sport. Und deswegen hoffe ich auch, dass es noch ein bisschen mehr sehen. Deswegen finde ich es eigentlich auch sehr schade, dass es halt nicht gereicht hat für Free TV. Weil ich glaube, dann wäre die Begeisterung und man würde es auch, glaube ich, noch mehr wahrnehmen, glaube ich, größer, als sie jetzt so gerade so ein bisschen ist.
Ja. Das ist ja die Neverending Story. Das ist ja, ja scheinbar die Währung, die im.
Ja.
Ich will es nicht in Randsportarten sagen, sondern das ist die Währung, die abseits des Fußballs zählt, ob du jetzt ins Free TV kommst mit deinen Turnieren und deiner Nationalmannschaft oder nicht. Die Diskussion hatten wir bei den Männern vor vielen Jahren auch. Da haben wir Turniere gehabt, die dann auf einmal von der DKB auf dem eigenen Player irgendwie gespielt wurden. Da sind wir zum Glück weg von. Bei den Frauen erleben wir es jetzt bei einer Heim-WM gerade wieder und es ist einfach super schade. Und ja, ich finde es zum Beispiel schade, dass dann nicht jemand so, der sich jetzt als großer Player im Handball-Streaming-Übertragungsbereich präsentiert, dass dein nicht einfach sagt, komm, ich gehe da rein und stelle zumindest die Spiele der deutschen Nationalmannschaft online kostenfrei zur Verfügung. Da hatte ich irgendwie so ein bisschen noch drauf gehofft und spekuliert. Ist nichts geworden, finde ich super schade.
Ja, das finde ich in der Tat auch ein bisschen schade, weil wie gesagt, es ist klar, gab es in der Gruppenhalle auch natürlich sehr, sehr deutliche Ergebnisse, so ist jetzt nicht, aber wie gesagt, ich finde zumindest, was ich jetzt aus den deutschen Hallen gesehen habe, hat mir bisher sehr, sehr gut gefallen. Natürlich, ich meine, das ist doch, was ich hauptsächlich wahrgenommen habe, und natürlich, weil ich natürlich vor Ort gewesen bin und so. Da werde ich mir jetzt auch mal ein bisschen reinschauen, aber ich habe auch auf jeden Fall gesehen, dass die Niederlande auch extrem gut gefüllt waren, gerade bei den eigenen Spielen. Das muss man schon auch sagen. Da war auch echt ein absolutes Tollhaus. Da freue ich mich, glaube ich, auch schon sehr auf das Final Four dann, wenn es dann in Rotterdam da richtig zur Sache geht. Aber wie gesagt, es ist wirklich extrem schade, weil, wie gesagt, ich habe das Gefühl, dass diese Mannschaft jetzt gerade auf einem Niveau ist, wo du denkst, okay, hey, das ist vielleicht jetzt wirklich der Punkt, wo sie jetzt diesen berühmt-berüchtigten Bock umstoßen können. Weil die sind motiviert, die haben Bock. Du hast dann eine junge Truppe mit dabei, die so ein Gas gibt, die so viel erreichen will und die so befreit, aber trotzdem aufspielen, sich gar keinen Druck machen oder sich zumindest nicht anmerken lassen. Und das ist wirklich, das ist eine tolle, sympathische Truppe, die dort steht, die einfach Lust auf mehr macht. Und deswegen hoffe ich sehr, dass sie jetzt genau daran anknüpfen kann, dass sie es dann auch allen beweisen kann, hey Leute, hättet ihr uns mal von Beginn an gezeigt. Weil ich denke schon, auch gerade wenn wir jetzt schauen auf das, was in Gruppe G passiert ist, wo ja die Deutschen gegen spielen würden, die waren ja auch in Stuttgart. Und ich hätte nicht gedacht, Robin, da bin ich ganz ehrlich, dass Brasilien diese Gruppe als Erste abschließt. Aber sie haben sich das mit so einer Leidenschaft absolut verdient. Die haben den Schweden wirklich den Zahn gezogen. Ich muss sagen, Schweden hat mich in keiner der drei Spiele wirklich letztlich komplett überzeugt.
Die Brasilianer, krass einfach.
Ja.
Das ist eine
geile, ich weiß noch, ich hatte...
Das ist eine geile Agilität, die in der Mannschaft herrscht. Das ist so... Jeder für jeden, dieses, das ist das, was du bei einer WM ja sehen willst. Und dann siehst du auch, was das führen kann, dass du die Schweden einfach in den Schatten stellen.
Ja. Ja, ich weiß noch, ich hatte scherzhaft gemeint, während der Tage, ja, also letztlich ist doch ein relativ einfach, ne? Schweden, weil wir gesagt haben, ne, wahrscheinlich wird es ja Schweden werden im Viertelfinale. Ich habe gesagt, was ist denn, wenn Brasilien Schweden schlägt? Aber ich habe so jetzt nicht so wirklich so dran geglaubt, weil Brasilien in den letzten Jahren auch nicht so überragend gewesen ist bei der WM. Aber die haben so Spaß gemacht, die spielen in gutem Tempo, die sind sehr unangenehm, sehr quirlig. und wirklich geben einfach, lassen einfach ihr Herz auf dem Feld. Und ich glaube, das ist das meiste, was du von so einem Underdog erwarten kannst. Und sie spielen einfach unbekümmert, sie geben Gas und erzwingen auch immer wieder Ballverluste. Und das muss man einfach sagen, die Schweden haben sich davon ein bisschen beeindrucken lassen, ein bisschen unruhig geworden. Ja, und dann passiert es halt, dass du dir ein paar Fehler zu viel erlaubst. Und das muss man einfach wirklich sagen, so die Schweden sind so gefühlt noch nicht richtig im Turnier anbekommen. 12 Fehler, ich fand sie schon gegen Tschechien, haben sie am Ende, sieht es zwar deutlich aus, aber das war eigentlich 50 Minuten Spiel auf Augenhöhe. Und da muss ich schon auch sagen, da habe ich ein bisschen mehr von den Schweden erwartet. Und wie gesagt, jetzt kann es Brasilien werden, wird mit Sicherheit vielleicht auch keine einfache Aufgabe dann. Aber das wäre natürlich jetzt nochmal extrem spannend, falls Schweden jetzt gegen Norwegen gewinnen sollte, was ich nicht glaube. Aber das hätte natürlich nochmal mehr Brisanz im Kampf um den zweiten Platz, wenn Deutschland natürlich alle Spiele gewinnen sollte.
Definitiv, definitiv. Die Norwegerinnen, ne, ich glaube, die ziehen das schon.
Ja, glaube ich auch.
Die haben sich relativ souverän meiner Meinung nach präsentiert. Ähnlich wie die Französinnen, die meiner Meinung nach ja schon auch echt wieder Top-Favorit sind für mich, so ein bisschen neben den Norwegerinnen. Aber Deutschland, Brasilien hätte ich wohl Bock drauf, muss ich sagen.
Ja.
Fände ich gut und sehe da aber dann auch die Chancen für die Deutschen auch einfach. Irgendwie stelle ich mir das Spiel launischer und schöner zu schauen vor als gegen Schweden, weil gegen Schweden würde es so ein krampfhaftes Viertelfinale werden, glaube ich.
Ja, das könnte durchaus passieren. Also ich glaube, da wird auf jeden Fall viel Feuer mit drin sein, viel Emotion, wenn es da zu einem Viertelfinale kommen sollte. Aber das will man natürlich erstmal genau abwarten. Ne? Also Brasilien muss natürlich erstmal diesen Hype mitnehmen aus Stuttgart nach Dortmund und da bin ich mal gespannt, wie das gelingen wird. Wir werden es natürlich genauestens beobachten. Wir drücken natürlich der deutschen Mannschaft natürlich fest die Daumen, weil wie gesagt, diese Mannschaft, also wirklich, das muss ich sagen, mich hat sie auch ein bisschen positiv angefeuert. Ich bin da ein bisschen noch angefuchst worden, gebe ich ganz ehrlich zu, von diesen paar Tagen, die ich sie begleiten durfte. Und ich glaube, da kann echt was richtig Gutes entstehen mit dieser Mannschaft. Und dann schauen wir mal, wie es reichen wird. Wir werden jetzt natürlich jetzt erstmal Pause machen, schnell uns das Spiel anschauen und dann wisst ihr, wenn wir den Podcast online gestellt haben, wie sich die Deutschen geschlagen haben gegen Färöer. Und dann auf jeden Fall, wenn ihr es noch nicht getan habt, solltet ihr euch unbedingt einen Spielplatz dafür holen für die letzten verbleibenden Spiele, weil wie gesagt, das ist absolut lohnenswert, diese Mannschaft anzufeuern, weil die wirklich tollen Handball spielen und wirklich Lust auf Handball machen. Das muss man einfach ganz, ganz klar so sagen. Yes. Ja, dann Robin, dann sind wir heute angekommen für heute am Ende der Sendung. Wenn es euch gefallen hat, dürft ihr uns natürlich gerne Rezensionen da lassen. Bei iTunes, bei Spotify habt ihr die Möglichkeit, uns 5 Sterne zu geben. Aber auch gerne konstruktives Feedback. Was können wir besser machen? Woran können wir arbeiten? Dürft uns auch gerne folgen auf Social Media, Facebook, Twitter, Instagram mit dem Handle Anno findet ihr uns dort jeweils. Und dann hören wir uns demnächst wieder hier bei Anno auf Anmal Talk auf Sport1.